Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute.
Moin und willkommen. Viele von Ihnen kennen bereits seit Anfang des Jahres diesen Podcast, der wöchentlich erscheint. Am besten abonnieren Sie ihn gleich und verpassen fortan keine neue Folge mehr. In den letzten Ausgaben erzählten uns Bernd Wessels und Yvonne Westerheide, das sind die beiden Geschäftsführer des St. Marien-Stifts, wie wichtig es im Überlebenskampf des St. Marien-Hospitals sei, nicht nur eine Notfallmedizinversorgung vorzuhalten, sondern auch bereits vor Jahren sie spezialisiert zu haben. So unter anderem in den Bereichen Adipositas und Suchtmedizin. Wir haben für diese Ausgabe unseres Podcasts zwei Menschen eingeladen, die uns aus ihrer Sicht als Betroffene erzählen, was sie dazu bewog, sich in eine Behandlung zu geben, welche Erfahrungen sie dabei sammelten und wie sich das Leben für sie heute anfühlt. Annika Tholen, eine junge Frau, die nach der Diagnose Adipositas sich auf die Suche nach einer neuen Lebensqualität begab und sie auch fand. Und Wilfried Witting, der langjährige Küchenleiter des St. Marien-Hospitals, wurde im Laufe der Jahre zum Alkoholiker. Beide werden uns erzählen, wie sie sich auf den Weg der Heilung begeben haben. Ihre Erfahrungen sind nicht nur berührend, sondern auch lehrreich. Seien Sie gespannt auf eine Folge, die Ihr Herz berührt und vielleicht auch Ihr eigenes Leben inspiriert. Schön, dass Sie da sind, Annika Tholen.
Wir sind jetzt mitten im Januar des Jahres 2025. Vor 2 Jahren, da waren Sie hier.
Ja.
Sie hatten damals sich gesagt, ich muss in meinem Leben etwas ändern. Sie wogen über 130 Kilo, bei einer Körpergröße von?
1,70 Meter.
Und wiegen jetzt mittlerweile?
91.
Da ist aber viel weniger von Ihnen jetzt, ne?
Sehr viel weniger, ja. Also nach der OP, die ersten 3 Monate, ging das super schnell, ohne irgendwie sportmäßig was zu tun. Dann wurde es weniger und man muss wirklich sich daran halten, dass man dann auch ins Fitnessstudio geht oder zu Hause Sport macht, schwimmen gehen, weil nur die OP bringt nicht irgendwie alles. Man muss schon echt sein Leben umstellen, was die Ernährung angeht, Sport, Aktivitäten, sonst kann man das auch ganz schnell wieder drauf haben, was man vorher hatte.
Tatsächlich, das gleiche Gewicht wäre durchaus denkbar?
Genau, durch meinen Magen-Bypass, der wurde verkleinert, mein Magen. Wenn ich jetzt wieder anfange, nur Fastfood zu essen und über meinen Hunger zu essen, dann kann er sich genauso wieder dehnen, wie er vorher war.
Als Sie sich entschieden haben, etwas zu ändern, wie sind Sie denn da vorgegangen?
Ich habe mich hier im Krankenhaus Friseute gemeldet, habe dort ein Beratungsgespräch gehabt, online damals, durch Corona-Zeiten. Habe mich dann da angemeldet, musste meine ganzen Daten abgeben, wie viel ich wiege und.
Wie ist denn das eigentlich? Man kommt hierher, man sagt, ich möchte etwas ändern in meinem Leben.
Genau.
Gibt es denn einen Arzt, eine Ärztin, die das Gespräch mit Ihnen dann auch sucht und sagt, wir könnten dies und jenes machen, aber Sie müssen vorab auch erst einmal etwas tun?
Ja, genau. Also das ist ja die Pflicht, um so eine OP genehmigen zu bekommen von der Krankenkasse. Man muss der Krankenkasse vorweisen, 6 Monate Sport, 2x die Woche. Und ich musste ein 1/2 Jahr zur Ernährungsberatung, musste zum Psychologen, das Gutachten brauchte ich und das war's.
Warum ist denn der Besuch beim Psychologen wichtig?
Ich glaube einfach auch, um zu gucken, wie denkt diese Person, kommt sie nach der OP vielleicht damit klar, dass die Abnahme so schnell funktioniert? Das ist ja auch eine ganz große Kopfsache. Wenn man dann auf einmal so viel abnimmt, das kann ja auch, also ich habe eine Bekannte, die kam da nicht so schnell mit klar. Und hat sich dann da auch echt reingesteigert und auch ein bisschen Depressionen bekommen. Auch wenn es was Schönes ist, aber es ist halt, macht viel mit dem Körper. Es verändert den Körper ja auch äußerlich.
Aber gibt es nicht erst so die Zeit, in der Freundinnen oder Freunde, Familie vielleicht auch sagen, Annika, hast du schon mal das ausprobiert oder die Diät ausprobiert oder versuchst doch mal mit den Weight Watchers? Also es gibt ja ganz viele Menschen, die dann immer sofort wissen, was man eigentlich tun müsste.
Habe ich auch alles ausprobiert. Ich habe auch nach der Geburt meiner Tochter 15 Kilo abgenommen. Die waren aber auch ganz schnell wieder drauf. Also es ist sehr, sehr schwer, wenn man vom Kopf her nicht dabei ist und sagt, auf Dauer möchte ich was ändern, dann funktioniert das sehr, sehr schwer abzunehmen und das dann auch so zu halten.
Also der Kopf ist entscheidend dabei.
Genau.
Nun hatten Sie diese Zeit vorab, vor dieser OP. Wie hat sich Ihre Einstellung in der Zeit geändert?
Also bei mir ist das tatsächlich so, ich hatte nie dieses Durchhaltevermögen. Ich bin immer wieder essen gegangen mit Freunden und man kommt immer wieder in Versuchung. Und das ist das große Problem bei mir gewesen. Meine Freundinnen haben alle nicht dieses Problem. Die sind super rank und schlank. Und da irgendwie dann so den Knackpunkt zu kriegen, das war für mich ganz schwierig. Dann dieses aus Langeweile essen abends, das habe ich irgendwie nie rausbekommen aus mir.
Nochmal ein bisschen Schokolade hier naschen
und so? Genau, so Kleinigkeiten, gezuckerte Getränke.
Gab es irgendwann eine Situation, die Ihnen nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, wo Sie sagen, okay, jetzt reicht's mir wirklich, jetzt möchte ich was ändern?
Ja, also meine Tochter spielt da einen ganz großen Teil. Diese nicht sportliche Mutter zu sein, das Kind möchte mit dir Inliner fahren oder Fahrrad fahren und du traust dich irgendwie nicht, weil du nicht hältst nicht lange genug aus. Oder ein großes Zeichen war für mich, einmal nicht in eine Achterbahn reinzupassen und wieder aussteigen zu müssen. Der Moment war mir so unangenehm, da habe ich gesagt, nee, das geht nicht mehr. Das möchte ich später mit meiner Tochter machen können und muss sie dann nicht alleine reinlassen in so eine Achterbahn. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt.
Ich freue mich, dass Wilfried Witting zu uns gekommen ist. Herr Witting, können Sie uns aus den Anfängen Ihrer Alkoholsucht erzählen, wann und wie Sie für sich wahrgenommen haben, dass Sie den Umgang mit Alkohol nicht mehr im Griff haben? Gerade wenn Sie Ihre Erfahrungen mit denen von Annika Tholen vergleichen, bei der es ja Schlüsselerlebnisse gab.
Die Anfänge, was du da erzählt hast, ist okay, das kommt bei uns auch vor. Das ist alles identisch. Bloß da jetzt den Weg rauszufinden und für sich selber zu erkennen, da ist jetzt wirklich was im Argen. Das ist ein Weg, der sehr, sehr lang ist. Die Alkoholsucht, die ist sehr schleichend, ist ja bei dir auch. Die Alkoholsucht ist ganz schleichend. Da kommt man so nicht hinter. Man ist im Grunde genommen der Letzte in der Nahrungskette, der weiß, dass er ein Problem hat. Andere wissen es alle schon vorher. Wenn man dann sagt, ich mache jetzt was, dann sagen die andere, ja, das wussten wir schon lange, dass du was machen musst.
Aber warum haben die nichts gesagt?
Ja, das ist ja das, was wir ja auch nie hören wollen. Das so. Ist gesagt worden, aber okay. Dafür hatten wir ja unsere Ohren, die wir auf Durchzug gestellt haben.
Ich glaube, das kann man bei einem Übergewicht genauso sehen. Also man weiß, man ist falsch und man wird das auch von Freunden gesagt. Aber ich habe mich nie als dick angesehen. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in meinem Körper trotzdem. Also ich wusste, ich bin dick, aber das Gefühl war nicht da so richtig. Wäre meine Tochter nicht gewesen, wäre ich wahrscheinlich auch immer noch so.
Nun ist ja Adipositas mittlerweile eine anerkannte Krankheit. Mhm. Man sagt ja häufig, gerade bei Menschen, die dick sind, denen nach, ach, die sind undiszipliniert, die haben ihr Leben sowieso nicht im Griff. Das sind schwache Persönlichkeiten. Mhm. Wenn Sie so etwas hören, was geht dann in Ihnen vor?
Ich habe das auch immer gehört, aber ich habe mir da nie was draus gemacht. Ich habe Gott sei Dank ein sehr, sehr hohes Selbstbewusstsein und ich habe mich nie für irgendwas geschämt durch mein Gewicht.
Wie sind Sie vorbereitet worden auf diese OP?
Ich wollte mich nicht wirklich viel informieren, weil ich diese ganzen, auf was auch Negatives sein kann, es kann natürlich auch Nebenwirkungen geben, die ich Gott sei Dank nicht bekommen habe, aber ich wollte sowas teilweise gar nicht hören, muss ich ehrlich zugeben.
Was für Nebenwirkungen kann es denn geben?
Sodbrennen ganz extrem zum Beispiel.
Sie haben erzählt, der Kopf ist ganz entscheidend dabei.
Ja.
Denn wenn der nicht mitspielt, dann kannst du alles vergessen.
Genau.
Das ist bei einer Alkoholsucht vermutlich ähnlich, oder bitte?
1:1. Da gibt auch keinen Führen wieder. Generell ist es so, du sagst, das hat ganz schnell, bist du wieder im richtigen Leben gewesen.
Ja.
War bei mir auch. Das Problem, was wir aber dann noch hatten, ist, wir mussten das anderen ja mehr oder weniger auch beweisen. Die wollten ja von uns Beweise sehen, dass wir es auch schaffen. Es wird dann nicht unbedingt so geglaubt. Ich war 16 Wochen in der Therapie. So, und dann höre ich heutzutage auch in der Selbsthilfegruppe ja auch oft noch wieder, ja, wir haben natürlich auch mal gerochen und geschnuppert, ob da auch wirklich das so ist. Nicht? Also das Misstrauen ist da. Ne? Alkohol ist eine andere Sache wie Sahnetorte, sag ich mal so. Ne?
Nun zeichnet das St. Marien-Hospital auf der einen Seite aus, dass das Krankenhaus sich auf Adipositas spezialisiert hat, auf diese Erkrankung und die Patienten betreut. Auf der anderen Seite sich auch um Sucht kümmert, um Suchtpatienten. Alkohol gehört dazu. Herr Witting, Sie waren mit Ihrer Erkrankung aber nicht hier im Haus.
Nein, das brauchte ich nicht. Die Leitung des Krankenhauses hat mir eine andere Klinik gesucht und mich da auch hin dann verwiesen. Und da bin ich dann in meiner Entgiftungsphase gewesen. Heutzutage würde ich sagen, also wenn ich jetzt wirklich mal wieder rückfällig werden sollte, wäre es für mich kein Problem, hier hinzugehen.
Man sagt ja immer bei Menschen, die alkoholkrank sind, Alkoholiker bleibst du.
Bis zum bitteren Ende.
Das ist bei Adipositas-Patienten ähnlich?
Würde ich schon so sagen. Man kann auch rückfällig werden. Man kann, wie gesagt, der Magen kann sich wieder dehnen und man ist dieselbe Person wie vorher.
Also 30 Tage Fasthut und du bist in der alten Schiene wieder drin.
Nee, so schnell geht das nicht. Wenn ich eine Pizza esse, dann bin ich nach einem Stück Pizza bin ich satt. Würde ich aber dann mir noch ein zweites oder ein drittes nehmen und über meinen Hunger essen, dann natürlich auf Dauer geht das ganz schnell.
Wie ist denn das eigentlich, wenn jemand alkoholkrank ist? Wie schnell kommt man denn in diese alte Mühle wieder rein?
Ein Mancherie. Wir haben bei uns eine in der Gruppe, eine junge Frau, die sagte, ein Mancherie Lachter habe ich genommen. Und schon fing es wieder an zu rotieren. Wir lachen da heutzutage immer noch wieder drüber, aber es ist so, sie hat nicht aufgepasst. Dieses Mancherie ist ausschlaggebend gewesen, um einen Rückfall wieder zu fabrizieren. Darum ist es ja so, wir üben Achtsamkeit. Das ist ja auch immer ein Thema bei uns in der Selbsthilfegruppe. Das ist ein Thema, was wir auch immer in den Vorstellungsrunden hier in der qualifizierten Entgiftung versuchen beizubringen. Denkt darüber nach, was ihr esst, was ihr trinkt, wie ihr euch verhaltet, seid achtsam zu euch selber, schont euch, gönnt euch Ruhe. Aber, wie gesagt, die kleinste Tropfen kann ein Auslöser sein.
Nun bewegen wir ja uns in einem Landstrich, sage ich mal, im Landkreis Cloppenburg, in dem Alkohol gesellschaftlich schon eine größere Rolle spielt.
Jo.
Dir wird ja ständig was angeboten.
Genau. Aber das kann ich ja nicht verbieten.
Nee.
Anfänglich der Trockenheit, sag ich mal. Ist es so, dass man natürlich ganz unsicher ist. Bei mir war es so, die ganze Familie hat auf mich aufgepasst. Die Freunde, die es wussten, haben auf mich aufgepasst. Mittlerweile ist es ja aber so ein Selbstläufer geworden im Laufe der Jahre, im Laufe dessen, was ich tue, wie ich mich verhalte, wie ich mich nach außen hingebe, wie ich mich selber sehe, ist das ein Selbstläufer und ich kann es ertragen, wenn andere Menschen Schützenfest feiern, bin ich mittendrin, allerdings eben halt ohne Alkohol. Ich kann noch zum Fußballspiel gehen oder was weiß ich auch immer, da kann ruhig Alkohol im Spiel sein. Ich trinke es nicht, ich brauche es nicht. Ich trinke auch kein alkoholfreies Bier.
Gibt es denn ein Getränk, das Sie für sich entdeckt haben?
Wasser. Mhm. Das ist das, was der Körper gebraucht und das, was uns fehlt.
Wir haben gerade von Frau Tholen gehört, einen Moment auf dem Kramermarkt, den Sie geschildert haben in Oldenburg mit Ihrer Tochter. Gab es in Ihrem Leben auch so den Punkt, wo klar war, das hast du selbst nicht mehr in der Hand, das hast du selbst nicht mehr im Griff, der Zeitpunkt ist überschritten?
Den Punkt gibt es. Ich habe im Grunde genommen zum Ende meiner Trinkerkarriere gewusst, irgendjemand in den höheren Reihen wird sagen, das muss was passieren. Und so kam es ja, Gott sei Dank ja auch. Ich habe dann auch gesagt, das ist in Ordnung. Es wurde auch Zeit, dass einer was sagt und ich gehe jetzt. So, in der Familie war es dann so, wir haben es 1000 Mal gesagt, du hast nie zugehört und der sagt einmal ein Wort und du machst es. Aber genau das war der richtige Punkt, das war der Zeitpunkt aufzuhören und bin ich froh, dass ich diesen Weg dann auch direkt weitergegangen bin.
Sie erzählten von der Entgiftung.
Ja.
Wie läuft sowas eigentlich ab?
Man ruft an, was brauche ich, was muss ich mitbringen, wie lange dauert das? Die sagen, du kannst das mitbringen, was du für die nächsten 10 Tage oder 14 Tage brauchst. Ich bin dahin, nach Haselünne, da bin ich gewesen, dann wurde ich erstmal getestet, da wurde ein kleines Lebensbild von mir gemacht, also Anamnese, wie sich das gehört, und dann bin ich da in mein Zimmer gekommen und dann gab es so wie hier auch im Laufe der Woche Sport wurde gemacht. Es wurde auch gebastelt und was weiß ich. Es gab Gespräche auch mit anderen Selbsthilfegruppen und man hat Ruhe gehabt. Da bin ich das erste Mal so, ist mir aufgefallen, nach 3 Tagen, du kannst ja nachts auch schlafen, ohne dass du was getrunken hast. Total witzig. Hatte ich überhaupt noch nie den Gedanken drüber gehabt. Und dann war auch mal meine Zeit vorbei und dann war ich wieder draußen. Und dann musste ich ja sehen, wie es weitergeht. Und dann bin ich hier über die Edith-Stein-Stiftung, das ist die Suchtberatung hier im Landkreis Cloppenburg, weiter vermittelt worden. Dann nehme ich den Weg wieder dahin und irgendwann bin ich dann nach Neuenkirchenförden gekommen.
Und da?
War ich 16 Wochen. Und da war ich mitten in der ganzen Situation drin, wo ich gedacht habe, Herrgott, du hast gesagt, du hast dich nicht vorbereitet. Genau das hatte ich auch nicht gemacht. Wenn wir heutzutage jemanden in die Richtung schicken können, sagen wir auch, zieh den Netzstecker. fahr dahin und lass das auf dich zukommen. Sei offen für Therapie. Und das ist bei mir der Fall so gewesen. Also ich habe das Leben da sehr genossen. Ich habe ganz viel für mich getan. Wir haben da in Neunkirchenförden ein Lebensbild von jedem, der da ist, gemacht. Und am Ende dieser Therapie haben wir unser Lebensbild wiedergekriegt. Und dann war das zu der Zeit so, wo ich dann gedacht habe, das ist nicht meins, den kenne ich gar nicht. Zu Hause sagt mein Mensch, bring das mit, wir wollen das sehen, das gibt's doch gar nicht. Ich habe den letzten Abend in Neunkirchenförden mit einer kleinen Fingernagelschere dazu verbracht, dieses kleine Ding kaputt zu schneiden. Und das ist nicht mehr mit zu mir nach Hause gekommen, weil dieser Mensch, den gab es nicht mehr. Und ich bin da als ganz anderer Mensch wieder nach Hause gekommen. Der, der ich früher mal war, sagt meine Familie.
Gibt es Situationen, die Sie heutzutage meiden?
Nö.
Gibt es diese bei Ihnen, Frau Thun?
Nee, ich muss mich der Situation stellen. Ich kann ja jetzt, wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe, nicht einfach sagen, ich möchte nicht mehr, nur weil da irgendwelche Krebs oder irgendwas anderes Verlockendes rumliegt. Nee, ich bin ganz so wie alle anderen auch.
Was hat sich in Ihrem Kopf geändert?
Ich denke tatsächlich viel, viel mehr über Essen nach. Jeden Tag irgendwie plane ich mein Essen. Klappt mal nicht. Ich achte jetzt auch viel mehr darauf, was meine Tochter auch isst, damit sie nicht in diese Schiene reinkommt, die in der ich war. Ja, das hat sich eigentlich am meisten bei mir verändert. Und dass ich viel mehr Sport mache. Ich gehe ins Fitnessstudio. Früher habe ich mich nicht getraut, da reinzugehen, weil ich gedacht habe, die Leute gucken mich blöd an. Jetzt ist mir das egal.
Vermissen Sie irgendetwas aus Ihrem alten Leben?
Nein.
Haben Sie noch Kleidungsstücke aus der Zeit aufgehoben?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe mit allem abgeschlossen. Ich wollte das nicht.
Auch nicht irgendwie so aus Stolz irgendwie so eine Hose zeigen?
Nee, guck mal. Ich habe vorher und nachher Bilder auf meinem Handy.
Das reicht.
Ja, Bilder, wie ich früher aussah, so normal, wie ich mich gekleidet habe, aber ich habe nichts aufgehoben, gar nichts.
Wenn Sie diese Bilder von früher sehen, was denken Sie da?
Dann bin ich schockiert. Wirklich. Also man hat sich nicht so gesehen, wie man auf den Bildern wirklich aussieht.
Welche Rückmeldung erhalten Sie jetzt von Freundinnen und Freunden?
Ach, die freuen sich für mich. Die sind stolz auf mich. Auch wenn es jetzt so stockt. Und ja, die sehen das halt. Die sehen mich jeden Tag. Die sehen den Unterschied nicht mehr so. Das sagte meine beste Freundin damals letztens noch zu mir. Ich weiß nicht mehr, wie du vorher ausgesehen hast. Ich bin immer schockiert, wenn ich irgendwelche Bilder sehe von dir, weil man sich halt tagtäglich sieht. Man weiß, man hat abgenommen. Aber wenn das so Menschen sind, die du im Alltag nicht so oft siehst, dann kriegst du schon schöne Rückmeldungen. Wow, du siehst gut aus. Du trägst jetzt ganz andere Kleidung und das steht dir. Und da freut man sich.
Hat sich etwas aus Sicht ihrer Tochter geändert? Hat die jemand was gesagt?
Ja, die ist sehr stolz auf mich. Die freut sich, dass ich jetzt mehr Aktivitäten mit ihr machen kann. Allein dieses mit der Achterbahn fahren, das erste Mal mit ihr da in dieser Achterbahn zu sitzen, war so schön. Sie hat sich so gefreut. Es war echt ein schöner Moment.
Wenn jemand uns jetzt hört, der in einer ähnlichen Situation ist, wie die, in der Sie einst waren, was würden Sie dem raten? Zu wem sollte er zunächst Kontakt aufnehmen?
Einfach anrufen in dem Krankenhaus, so wie hier in Friseute, sich beraten lassen. Dann kann man immer noch Nein sagen, auch wenn es kurz vor der OP ist und man Angst hat. Aber ich glaube, sich erstmal eine Beratung holen ist das A und O und das sollte man auch tun. Also es hat mein Leben verändert. Man fühlt sich einfach besser, auch wenn man sich vorher nicht so sieht, wie man eigentlich ist, so wie es bei mir war. Aber trotzdem jetzt im Nachhinein würde ich es jedem empfehlen.
Würden Sie sagen, wann immer du das Gefühl hast, als jemand, der viel Alkohol getrunken hat in seinem Leben, du hast es selbst nicht mehr im Griff, auf jeden Fall Hilfe suchen?
Die kommen ja erst oft zu uns oder zu mir. Und dann heißt es, was können wir machen? Und dann sage ich, wir haben diese qualifizierte Entgiftung hier in Friseute. Und in dieser qualifizierten Entgiftung hast du Zeit, die nächsten Wochen oder die nächsten zwei Wochen was für dich zu tun, über dich in einem geschützten Raum nachzudenken. Weiterführende Hilfe zur Suchtberatung kannst du dir da holen und deine Familie kann sich erstmal erholen. Luft für alle.
Würden Sie sagen, ich habe ein neues Leben gewonnen?
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe meine Freiheit wieder. Ich habe keine Zwänge, dass ich kaufen muss, verstecken muss, entsorgen muss. Es geht mir gut. Und so soll es bleiben.
Dann wünsche ich Ihnen beiden alles erdenklich Gute.
Danke.
Dankeschön. Danke für die Zeit.
Musik.
Mehr Informationen und Hintergründe zu den Bereichen Adipositas und auch Suchtmedizin finden Sie auf der Homepage des St. Marienstifts. Die jeweiligen Links dazu, die stehen auch in den Shownotes, also der Inhaltsangabe dieser Podcast-Ausgabe. Wir werden aber auch hier im Podcast Herzblut und Heilkunst beide Themenbereiche, also sowohl Adipositas wie auch Suchtmedizin, zu gegebener Zeit noch weiter thematisieren, dann aus ärztlicher Sicht. Vielen Dank für Ihr Interesse. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Das war der Podcast Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag, Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marienhospital in Friseute. Jede Woche neu. Am besten gleich kostenlos abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen. Bis nächsten Freitag also. Wir hören uns.